Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin, servus alle Zuhörer da draußen.
Servus Fabian, servus alle Zuhörerinnen da draußen. So, und damit beende ich nun meinen Job als Moderator und übergebe das Mikrofon an den lieben Fabian.
Ja,
Fabian.
Hallo.
Du bist dran.
Ich bin dran, genau. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn der liebe Justin hat ein Werk veröffentlicht, das nennt sich Biomechanics of Picking, die biomechanischen Abläufe des Anschlags, um es mal zu übersetzen. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen reden und ich habe dann so ein paar Fragen vorbereitet. Kommen wir mal zur ersten Frage. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, dich mit dieser Materie auseinanderzusetzen, dieser Biomechanik?
Ja, da muss ich jetzt ganz zurückgehen natürlich zu, wo ich 6 Jahre alt war bei Tante Gerda und das erste Mal eine Gibson SG gesehen habe. Ja. Nein, das ist ein kleiner Let's Talk Guitar Inside Joke. Das Ganze fing an letztes Jahr ungefähr, im Sommer letzten Jahres. Ich bin schon seit ein paar Jahren relativ interessiert in Muskelabläufen oder in generell, was passiert eigentlich im Körper beim Spielen oder halt eben auf der Suche nach gewissen technischen Antworten, weil das ja mir als technischer Spieler zum einen hilft und zum anderen natürlich auch als Pädagoge ein Wissen ist, was ich als sehr wertvoll schätze. Und letztes Jahr habe ich mich dann hingesetzt und habe gesagt, nee, komm, ich suche jetzt mal wirklich ganz explizit raus, wie der Körper eigentlich da funktioniert mit solchen Sachen. Und oder was im Körper funktioniert oder abgeht. Und habe dann erstmal angefangen damit, wie ist eigentlich der Muskel aufgebaut. Und habe mir dazu dann Videos auf YouTube angeschaut, habe mich mit Freunden auseinandergesetzt. Ein Freund von mir ist Arzt, ist Chirurg, anderer Freund von mir ist Physiotherapeut, anderer Freund von mir ist Fitnesstrainer. Und habe dann halt die mit Fragen durchlöchert, falls ich was nicht verstanden habe. Weil das relativ schnell, also ich meine so, die wie ein Muskel aufgebaut ist, das hat man innerhalb von einer halben Stunde irgendwie gelesen, aber es geht dann schnell in die Reaktionen, die biomechanischen Reaktionen, was passiert eigentlich im Körper oder im Muskel, wenn du ihn anspannst. So, damit fing das an und da habe ich schon gemerkt, wow, okay, da wusste ich jetzt noch nicht so, wird mir das jemals beim Gitarrespielen was bringen, aber egal, das ist ein Wissen, das finde ich gerade irgendwie voll spannend, so herauszufinden, hey, was im Muskel passiert, wenn, ich sag mal, wenn man ihn anspannt. Und aber auch schon bei dem Thema, woraus besteht ein Muskel, bin ich relativ schnell auf die sogenannten Fasertypen gekommen. Und da haben wir halt in unserem Körper 2 verschiedene Muskelfasertypen. Und ich tue das jetzt einfach mal ganz easy zusammenfassen. Ein Fasertyp ist halt für eine schnelle Kontraktion, also ein schnelles Anspannen für eine schnelle, rapide Bewegung. Und eine andere Kontraktion ist für andere Muskelfaser ist für eine starke Bewegung. Und da kam bei mir so der erste Gedanke hoch, okay, könnte das was zusammenhängen mit Gitarre spielen? Ist da was, wo man merkt, oh, wenn man den Muskel mehr in der Bewegung nutzt oder wenn man, ich sag's eher so rum, wenn man durch diese Bewegung den und den Muskel mehr benutzt, hat es dann einen Vorteil, weil der und der Muskel mehr von dem Faser hat, mehr von dem schnellen Faser hat oder mehr von dem langsamen, der dann wieder ausdauernder ist und so weiter und so fort. Da fing das an mit der Interesse. Und dann habe ich mich da immer weiter reingegraben und die Leute genervt. Und
ist nicht ohne, ne? Du musst auch das ganze Wissen irgendwo herbekommen, ne?
Ja,
schon ordentlich recherchieren.
Genau. Wobei gerade heutzutage ist das ja relativ einfach. Es ist einfach nur ein bisschen Zeitaufwand, weil es gibt zum Beispiel sehr viele gute YouTube-Videos von der Harvard University und von anderen Universitäten, explizit auf Biomechanik, wo halt genau diese Prozesse erklärt werden. Aber es ist halt viel nebenbei recherchieren. Und es ist auch immer dieser Spagat zwischen dem solchen, ich sag mal, Medien zu konsumieren und aber auch zum Beispiel dann gleichzeitig übersetzen, was ist das eigentlich auf Deutsch, was bedeutet dies, was bedeutet jenes, weil das Ding ist, die englischsprachige Medizin ist noch viel, viel mehr abgeleitet von dem Lateinischen, währenddessen wir Deutschen durchaus eigene Wörter für gewisse Muskeln, für gewisse Prozesse auch entwickelt haben in unserer Sprache. Und da muss man dann manchmal so ein bisschen gucken, okay, wie heißt jetzt der Vorgang hier oder das, ich sag mal, das Molekül, wenn das für den chemischen Reaktion da und da zuständig ist, wie heißt das im Deutschen und so weiter und so fort. Man muss dazu sagen, das will ich als Hintergrund kurz noch dazu anmerken, ich war sonst nie gut in Naturwissenschaften. Also ich bin naturwissenschaftsaffin mittlerweile, so als erwachsener Mann. Oder zumindest bin ich auf dem Blatt Papier ein erwachsener Mann. Aber ich war in der Schule, war ich in Naturwissenschaften immer eine Katastrophe. Ich hatte zwar Bio-LK gehabt, aber da war ich ganz schlecht drin. Aber ich habe halt, wie gesagt, in meiner Familie, für die Zuhörer werden es vielleicht schon wissen, einige Menschen, die aus dem Wissenschaftlichen kommen. Mein Vater als Zahnarzt, meine Schwester als Doktor in Biologie und mein Bruder als Doktor in Physik. Und mochte schon immer Wissenschaft und das Wissen danach oder das Suchen nach den Wahrheiten. Aber in der Schule, keine Ahnung, weiß nicht warum, da hat mich halt Gitarre mehr interessiert. Heutzutage, ich würde so gern wieder in die Schule gehen und würde so gern wieder über, keine Ahnung was, die Thermodynamik lernen oder so. Ich finde es mittlerweile so interessant.
Ja, so verändert man sich, ne? Im Laufe der Zeit.
Ja, aber echt. Genau, und das will ich am Ende zu sagen, was halt viel geholfen hat, waren halt auch die Menschen in meinem Umfeld, wo ich dann per WhatsApp fragen konnte, so, ja, bei der ATP-Generierung, wenn da das Meson an das andere rankettet und so und das dann abwirft und daraus ADP wird, wie funktioniert das, das ist ganz super, dass du dann echt Medizin in deinem Umfeld hast oder Menschen, die sich damit auskennen, voll, die dann sagen können, ja, nee, schau mal, das ist so und so oder das wird so und so gemacht oder guck dir das mal an und so weiter und so
fort. Voll. Aber ich finde das super. Allein dieser Nerd-Faktor ist richtig gut. Und was hat dich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben im Sinne von, es gibt keine Leaks oder sonstigen Geschichten, sondern es ist ja rein wissenschaftlich gesehen, wenn man so möchte.
Ne? Ja. Ja, das war ein bisschen mein Ziel auch. Und zwar, dass ich wollte nicht daraus eine Gitarre Übematerial machen. Es sollte halt ein sogenanntes Kompendium sein. Etwas, was man mal mit dabei hat, womit man selber die Möglichkeit hat, sich zu reflektieren, sein Spiel zu reflektieren und eventuell ein bisschen was dazu zu lernen. Auch nicht nur zwangsläufig für ausführende Gitarristen oder Hobbygitarristen, sondern halt eben auch für Pädagogen zum Beispiel, weil diese ganzen Methoden für mich als Pädagoge auch sehr, sehr viel gebracht hat und mich auch viel weitergebracht hat, manchen Dingen, wo wir später noch zu kommen können. Aber ich wollte es halt so auf die wichtigsten Fakten da runterbrechen und jetzt nicht irgendwie dann noch das Musik, ich wollte das Musikalische so gut wie es geht außen vor lassen. Genau. Weil das Problem ist, wenn du dann halt wieder zu sehr in das Musikalische reingehst, gibt's wieder zu viel Freiraum für Interpretation, gibt's wieder zu viel Freiraum für Sachen, die man anders bewerten könnte. Weil, ich meine, das Musik ist halt ja auch viel Interpretation und ist halt was sehr Subjektives und ich wollte versuchen, das so objektiv wie möglich zu halten.
Genau, es geht ja um die reine Technik. Auch, ne?
Ausführung. Genau, es ist Bewegungslehre. Ja. Das ist genauso wie wenn du in einem Bewegungslehrebuch im Sport tust du ja auch nicht. Okay, im Sport, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber im Sport gibt es dann bestimmt auch Übungen für gewisse Bewegungen, aber da geht es wenig dann darum, herauszufinden, warum Bayern München letztens gegen Borussia Dortmund 1-0 gewonnen hat oder so. Das ist ja der Sport an und für sich ist ja in der Bewegungslehre erstmal nicht relevant, weil du ja Bewegungslehre, und das ist ja auch, finde ich, das Faszinierende daran, auf jede Sportart anwenden kannst. So. Oder ganz viel daraus mitnehmen kannst, mitlernen kannst, was für viele Sportarten übertragbar ist. Und so wollte ich das in der Gitarre sehen, weil das soll auch unabhängig sein von Stilistik. Es soll unabhängig sein von Klang, von Sound. Ja, es heißt Biomechanics of Speedpicking. Und viele von diesen, ich sag mal, Methoden werden auch erst in Anführungsstrichen relevant, wenn man schnell spielt. Die sind, kann man natürlich auch schon anwenden, wenn man langsam spielt. Aber die Relevanz kommt dann erst zustande, wenn du halt wirklich die Präzision und die Geschwindigkeit brauchst. Aber das soll Jazzgitarristen helfen, helfen ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber es soll Jazzgitarristen durchaus
ein Bewusstsein Verständnis schaffen,
geben, ne? Ein Bewusstsein schaffen, Bluesgitarristen, Metalgitarristen, das soll halt unabhängig von Musik und musikalischen Einflüssen sein. Ja.
Würdest du sagen, dass dein Wissen, was du dir quasi angelernt hast, deinen Unterricht verändert hat,
den du gibst? Ja, voll, zu 100%, absolut. Weil ich jetzt durch die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, durch das Lernen dieser Methoden in dem Buch, sowie auch einfach durch bei mir selber auch, ich bei jemandem gegenüber von mir, also sei es im One-to-One oder halt über Zoom, relativ schnell gucken kann, okay, oder erkennen kann, wo ist das Problem. Weil man das anhand von Haltung und von Bewegung schon sehen kann. Ich gebe dir zum Beispiel ein Beispiel. Gestern hat ein Schüler mir ein Video geschickt auf WhatsApp, hat gemeint, ey, ich versuche gerade dieses Riff zu spielen, aber es klappt einfach nicht. Und dann sehe ich schon in dem Video, oh, wie er sehr viel anspannt. Wie er die Sachen macht, die wir vorhin, kurz vor dieser Zoom-Session hier besprochen haben. Da ging es, ich habe mit Fabian über Picking gesprochen und ich habe ein bisschen erklärt, okay, hier mit der Haltung, wann geht man mit dem Arm in der Vertikalen mit, wann geht man aus dem Handgelenk mit. Solche Sachen, oder wie ist man vielleicht schon in der Überdehnung im Handgelenk, solche Sachen, die einem erstmal nicht bewusst sind und warum sie einem nicht bewusst sind, erkläre ich ja auch in dem Buch, aber solche Sachen erkenne ich halt relativ schnell tatsächlich bei Schülern und kann damit relativ schnell Leuten auf einer technischen Ebene helfen, so aus meiner Erfahrung jetzt, den, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Und das finde ich halt geil.
Und deswegen, du sagst ja auch in deinem Buch, dass die natürliche Haltung eher so ein Trugschluss ist. Ne? So habe ich es rausgelesen. Und ja, warum glaubt trotzdem so viele daran?
Nee, weil, wie gesagt, das in dem Buch erkläre ich, gebe ich ja vor allem zwei Methoden mal, oder gehe ich zwei Methoden an. Und zwar ist das eine, ich vergesse immer von dem einen den Namen, deswegen habe ich kurz das Buch hier neben mir bei, das Fitzen-Possner-Modell, sowie das Hebb's Law, also das Hebb's-Gesetz von Donald Hebb.
Ja, das musst du jetzt aber mehr erklären.
Genau, also es geht darum, es gibt folgende Dinge, warum unser Körper denkt, etwas sei natürlich, obwohl es eigentlich sehr unentspannt ist. Also natürlich ist vielleicht das falsche Wort. Lass mich natürlich ersetzen durch entspannt. Dass wir denken, wir sind entspannt, aber dabei sind wir unentspannt. Es gibt es ja ganz oft in unserem Körper, wo, wenn man mal noch zum Physiotherapeuten oder zur Massage oder so geht und man merkt, oh fuck, ich bin ja eigentlich super unentspannt und ziemlich angespannt. Ist es gerade in Bewegung, fand ich das Fitzen-Possner-Modell sehr interessant. Das geht folgendermaßen. Der Körper lernt eine Bewegung in drei Phasen. Das ist zuerst die kognitive Phase, die assoziative Phase und die automatische Phase oder Automatic Stage. Und in der Grobmotorik ist das so, dass in dieser kognitiven Phase, wenn ein Kind jetzt zum Beispiel anfängt zu laufen, dass es erstmal ganz viele Muskeln oder ganz viele Körperpartien mitnimmt in dieser Bewegung, obwohl der Körper das gar nicht muss. Aber man lernt erstmal diese Bewegung und dadurch macht man automatisch schon zu viel an Arbeit, wenn man zu viele Muskeln mit reinbringt. Wenn man aber dann im Laufe der Zeit diese Bewegung wiederholt, ist es so, dass in der Grobmotorik der Körper mehr und mehr selber versteht, wie er effizienter arbeiten kann. Er kennt irgendwann selber, wenn ich werfe, muss ich nicht irgendwie mit dem ganzen Oberarm mich dreimal drehen, um einen Wurf zu machen, sondern es reicht, wenn ich einmal irgendwie die Hand so bewege. Und dann, wenn man das dann noch weiter wiederholt, fängt an, der Körper nicht mehr drüber nachdenken zu müssen. Ein gutes Beispiel, das ist mir letztens eingefallen, ein gutes Beispiel ist Autofahren. Wir erinnern uns mal alle an unsere erste Fahrstunde, was das für ein Struggle war. Mit Gangschalten, mit Gas geben, mit Bremsen. Und wie unangenehm sich das erstmal gefühlt hat. Und wie im Laufe der Zeit der Körper mehr und mehr verstanden hat, okay, wie diese Bewegung funktioniert, was für Muskeln er auch anwenden muss, damit man das relativ lange machen kann. Weil jeder, der mal in Berufsverkehr stand und so weiter und so fort und kein Automatikauto hat, weiß, wie unangenehm ist dieses Schalten, Fahren, Stop and Goes, einfach super unangenehm. Aber der Körper, irgendwann checkt er halt, okay, wie kann ich effizient diese Bewegung ausführen, um halt einfach die langfristig und effizient und gut machen zu können. Und jetzt, ab einem gewissen Punkt, muss man dann halt nicht mehr nachdenken. Das passiert
ist
so
automatisch. Ist wie Muscle Memory, oder?
Ist Muscle Memory. Ist Muscle Memory. Ja. Das Problem ist aber, dass das in der Grobmotorik super funktioniert. In der Feinmotorik ist aber oft der Fall, dass wir in der ersten Phase stecken bleiben. Dass wir halt eine Bewegung ausführen, wiederholen und der Körper nicht in der Lage ist, in der Feinmotorik, wenn wir Pech haben. Das ist so ein bisschen das, was ich manchmal mit manche haben Glück, manche haben Pech meine. Wenn wir Pech haben, der Körper nicht ganz diese Übertragung in die zweite Phase checkt, wo er merkt, okay, ich muss nicht aus dem Arm mich bewegen, sonst reicht, wenn ich aus dem Handgelenk mich bewege. Dass man da nicht den Durchbruch hat. Und dann erfolgt Hebb's Law. Hebb's Law bedeutet quasi, dass der Körper, je öfter wir eine Bewegung machen, die Neuronen in unserem Kopf, die bündeln sich quasi so zusammen, dass diese Bewegung immer natürlicher und automatischer passiert. Sie nicht effizient ist, aber sie irgendwann automatisch ist. Und wir dadurch die Ineffizienz einfach vergessen in unserem Kopf. Und dann sich die Neuronen so anordnen und so, ich sag mal, entwickeln, dass, ja, der Kopf halt denkt, ey, okay, so muss halt die Bewegung gemacht werden, ja, dann.
Und dann muss das ja auch richtig sein.
Genau, muss das richtig sein. Und dann fühlt sich das ja auch alles, ich sag mal, neutral und natural und entspannt an. Aber dann merkt man halt auf der anderen Seite, das habe ich als Pädagoge halt viel gemerkt, kommt man halt an gewisse Grenzen oft. Und das Buch ist auch eher für die Leute, die halt an ihre Grenzen können. Also jeder, der zuhört und sagt, ey, ich komme mit meiner Technik super klar, ich kann alles spielen, was ich spielen will, ich habe keinerlei Probleme, ich berühre nie andere Seiten, ich spiele nie irgendwie auszusehen mal was sloppy oder meine Handsynchronisation ist on point. Das Buch ist nicht für euch oder das wissen sie für euch, weil warum was verändern, was für euch funktioniert. Aber zum einen, wer kann das so sagen?
Ich wollte gerade sagen.
Zum anderen, geht es ja auch hier eben darum, dann halt eben, dass wenn man auf ein Plateau kommt, dass man halt weggeht von diesem, okay, ich übe jetzt so lange, so hart, bis es funktioniert. Das habe ich nämlich versucht, über Jahre. Über Jahre habe ich work hard, not smart gemacht. Dass ich mir gedacht habe, ich muss doch einfach nur viel üben. Oder die Lösung für mein Problem ist doch einfach, noch mehr zu üben. Anstatt mal zu schauen, okay, liegt das Problem nicht in der Qualität, in der Quantität des Übens, sondern vielleicht in der Qualität des Übens. Dass ich halt mal gucke, okay, mache ich in meiner Bewegung etwas, was mich so dermaßen zurückhält, was mich so dermaßen hindert, dass ich erst gar nicht dieses Plateau durchbrechen kann und irgendwie aufs nächste Level kommen kann. Und dann macht es halt eben Sinn anzufangen, you know, work hard and smart, dass man sich halt an solche Sachen anguckt. Das habe ich gemacht. Ich habe, es gibt manche paar Punkte, da hatte ich Glück gehabt. Zum Beispiel eben, dass ich sehr früh aus dem Handgelenk gepickt habe und nie diese Armbewegung wirklich drin hatte. Aber es gibt auch andere Punkte, gerade so explizit Daumenbewegung, Fingerbewegung im Arm, in der rechten Hand und so weiter und so fort. Und vor allem auch viel in der linken Hand, aber dazu werde ich in der Zukunft mal kommen. Da gibt es dann viele Punkte, wo ich auch viel verändern musste und dadurch dann halt aber auch gesehen habe, wow, okay, mir hat das echt sehr, sehr, sehr viel gebracht und das sehe ich halt, wie gesagt, auch an den Schülern und dass man da halt eben sich wegbewegt von diesem Gedanken, das eine fühlt sich für mich natürlich an, das andere nicht, dass man halt das nicht von diesem Schwarz-Weiß-Denken beurteilt, sondern halt schaut, okay, was gibt's für Grauzonen dazwischen und was gibt's auch für Dinge, die, weil natürlich, wenn du etwas für 15 Jahre machst, und dann probierst du was anderes.
Fühlt sich das total
dann
weird
an. Es fühlt sich erstmal weird
an. Völlig normal.
Hat Paul Gilbert auch gesagt in seinem Interview mit mir. Also das sagt jeder. Aber auch die meisten Leute haben schon viel erlebt, wo sie dann sagen, okay, da muss man erstmal durch. Aber dann letzten Endes, wenn man sich daran mal gewöhnt hat und sich daran dann orientiert, dann hat es auch schon durchaus was gebracht. Und ich gebe mir dafür folgende Regel, das möchte ich gerade auch zu Ende sagen, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Ich gebe mir folgende Regel, ich gebe mir immer 6 Wochen Zeit, bevor ich über eine Veränderung urteile. Weil ich finde, 6 Wochen ist ein guter Zeitrahmen, also 6 Wochen konstantes, aktives Üben natürlich. Weil es gibt sehr, sehr viele, die, denen zeige ich was, also nicht sehr viele, aber manche gibt es, denen zeige ich was, dann gucken sie es an und sagen nach einer Woche, ah nee, das ist nichts für mich. Dann denke ich mir, du hast ihm aber nicht zu viel, also das ist ja kein Zeitrahmen, um darüber urteilen zu können. So, nee. Das ist ja so wie bei allen anderen Sportsachen ja auch. Und da ist der Vergleich mit dem Sport, ich sehe da sehr, sehr viel Parallelen, weil halt auch im Gym, wenn mein Trainer mir über die Übungen schaut und sieht und sagt, na Justin, komm her, die Schulterpresse, da musst du die Ellenbogen aber unter dem Handgelenk lassen. Und dann ist auch erstmal so, na toll, aber jetzt muss ich 30 Kilo weniger machen, weil ich nicht so viel gestemmt bekomme. Ja, aber dann aktiviere ich endlich mal die Muskeln, die ich aktivieren will und habe nicht 3000 andere Muskeln, die mich unterstützen, dadurch mein Ergebnis fälschen.
Voll. Ja, gut. Und es hilft ja dann auch, ich sag mal, wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, kannst du ja quasi deinen Gedankenstrom auch wieder so ein bisschen umtrainieren, ne? Um Verknüpfungen im Kopf zu schaffen. Genau. Ne? Das ist halt das Schöne.
Also, das ist so der nächste Punkt. Unser Kopf, dieser Feedback-Loop ist extrem.
Sag uns doch mal, schnell. Was dieser Feedback-Loop ist für diejenigen, die es nicht wissen.
Das ist letzten Endes quasi, du gibst ein Signal aus, dass du eine Note spielen willst. Und dann gibt es verschiedene Sensoriken, wo du erkennst, dass diese Note korrekt war. Das eine ist natürlich das Auditive, dass du hörst, ah ja, die Note klang gut. Aber dann haben wir auch viel im Haptischen, dass du merkst, wie hast du die Note in der linken Hand gegriffen. Dass du merkst, wie hast du die Note in der rechten Hand gespielt. Und das gibt Signale wieder ans Gehirn zurück, ob alles cool ist oder ob eventuell was in der Bewegung verändert werden muss. So, mitten im Spiel. Oh, verzeih. Und dieser Feedback-Loop ist wahnsinnig schnell. Der ist richtig, richtig schnell. Der funktioniert nicht nur auf langsamen Tempi, sondern er funktioniert auf sehr, sehr hohen, sehr schnellen Tempi. Dass da unser Gehirn immer noch nach wie vor checkt, okay, was geht jetzt hier gerade ab? Und wie spiele ich die Note? Wie fühlt sich das haptisch an? Wie klingt es? Und wie kann ich dann auf dieses Feedback, mit diesem Feedback, sag ich mal, arbeiten? Jetzt ist die Sache aber, um das gut steuern zu können, oder sich ein Bewusstsein zu erschaffen, muss man auch darüber nachdenken, was man macht. Und da muss man in seinem Übungsraum einfach einen Platz nehmen oder einen Space finden, wo man mal wirklich eine Zeit lang ganz fokussiert und bewusst eine Bewegung ausführt. In höheren sowie auch in langsamen Tempi.
Wäre das da also nicht... Stell dir vor, du nimmst dir eine Übung und würdest die jetzt erstmal eine Woche lang wirklich in Zeitlupe analytisch wirklich genau gucken, ist die Bewegung richtig, wie fühlt sich das an. Wenn du das so eine Woche durchziehst, das so ein bisschen automatisierst und dann ab der nächsten Woche dann halt mit anderen Methoden rangehst. Ne? Höheren Tempo. Würdest du das als gut empfinden? Oder?
Zum Beispiel. Da gibt's, wie man das letztens im Überfluss umsetzt, da gibt's ganz viele Methoden. Das hat auch ein bisschen was mit Individuellen zu tun. Wie viel Erfahrung hast du auch schon mit der Technik? Sind das kleinere Dinge, die verändert werden müssen? Sind das größere Dinge? Je größer natürlich, desto mehr Zeit braucht das. Je kleiner aber auch manchmal, desto mehr Fokus braucht das. Das ist auch so wie beim Bodybuilding, wenn Arnold Schwarzenegger seine Schulter noch ein bisschen größer haben wollte, dann hat er dafür 6 Wochen trainiert, sag ich mal, um so ein bisschen was zu verändern. So ähnlich ist es natürlich ab einem gewissen Level beim Gitarrespielen auch. Aber ja, es ist erstmal sehr wichtig, dort vor allem mit dem Fokus und mit dem richtigen Gedanke hingehen. Da du kannst ja auch etwas auf langsam machen oder langsam schalten, aber wenn du nebenbei YouTube anhast oder den Fernseher anhast, dein Fokus weg von der Bewegung geht, dann bringt dir das alles nichts, weil es geht ja darum, eben diesen Feedback-Loop wahrzunehmen, dieses Bewusstsein darüber zu erschaffen und halt vor allem diese Kombination aus haptischer, aus auditiver, also es nennt sich quasi, ich hab's jetzt auch nur auf Englisch, weil ich habe das Buch noch nicht auf Deutsch übersetzt. Ich arbeite daran, dass es auf Deutsch übersetzt wird, aber das ist tatsächlich schwieriger als das Buch zu schreiben. Proprioception, Tactile Feedback und Auditory Feedback. Und Auditory Feedback ist halt eben den Sound, den man produziert, dass man den halt mit seiner Intention, also dass man sieht, okay, ist der gleich meine Intention oder nicht. Und wie gesagt, wenn man sich dann halt ablenken lässt und halt eben nicht diesen Freiraum nimmt, auch mal zu sagen, okay, hey, ich mache jetzt mal 15 Minuten, 20 Minuten, das reicht ja schon am Tag, um wirklich ganz fokussiert an dieser Bewegung ranzugehen.
Ich glaube, zu lange ist auch nicht gut.
Dann
wird es
schwierig.
Ne?
Du verlierst halt einfach den Fokus.
Ja, genau.
Und ich merke das auch. Ich habe zum Beispiel auch aktuell einen Übungsplan wieder, wo ich wieder sehr fokussiert auch an Bewegung arbeite, auch vor allem der linken Hand. Und das hatte ich anfangs versucht, weil es ist relativ trocken, dass ich nebenbei vielleicht ein bisschen YouTube gucken kann. Mhm. Aber ich habe schnell gemerkt, nein, das funktioniert nicht. Ja. Ich muss da wirklich mich darauf konzentrieren. Es ist bei mir ein langer Prozess. Das muss ja auch nicht jeder machen. Es sind bei mir 1,5 Stunden am Tag, die ich aktuell wirklich sehr auf Bewegung konzentriere und fokussiere. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder wie eine Meditation, dass man halt dann wirklich da mal wirklich auch sich den Zeitraum nimmt, mal auf eine Sache zu konzentrieren, sich nicht ablenken zu lassen von was anderem. Kann auch sehr schön sein. Wie gesagt,
ich wollte gerade sagen, gerade in der heutigen Zeit, ne? Alle sind abgelenkt.
Gerade in der heutigen Zeit, ist das so schön auch mal für den Kopf. Ich rate es, wenn man sowas macht, das hilft mir ganz gut, immer sowas morgens zu machen, so eine fokussierte, bewegende Arbeit, weil morgens ist der Kopf halt noch so am frischesten, sage ich mal. Und jetzt auch morgens, wenn man jetzt zum Beispiel sowas vorne Arbeit macht, 20 Minuten, dann geht dir auch noch keiner auf den Sack und dir ist auch noch keiner auf den Sack gegangen. Als wenn man abends nach Hause kommt, man ist erschöpft und der Fokus ist eh nicht mehr so hoch. Ist schwieriger, ist auf alle Fälle schwieriger. Ist natürlich auch, wie gesagt, abhängig davon, wie so die Arbeitsweise ist, ob jemand Schichtarbeit und so weiter und so fort. Aber das ist so das, was ich im Regelfall auch viel immer empfehle. Ja.
Sehr gut. In deinem Buch sprichst du auch viel über die Bewegung aus dem Handgelenk. Wrist. Warum hältst du das für die effektivste? Es gibt ja auch noch andere Theorien
das Problem ist, es gibt andere Praktiken, aber es gibt keine wirklichen Theorien, die diese Praktiken bestätigen. Und da habe ich ein bisschen mein Problem mit. Ich sag mal, das bekannteste Beispiel ist der Arm. Und wir hatten da auch schon eine kleine Diskussion mit auf unserem Discord-Server, wo ihr auch unseren Link zu in der Beschreibung findet. Was heißt Diskussion? Ein reger Austausch. Wie gesagt, das Problem ist aber oft für mich, dass die Theorien manchmal dahinter fehlen. Aber um da das Beispiel mal zu nennen. Es gibt manche Menschen, die ganz gerne aus dem Arm picken. Oder das ist etwas, was relativ schnell, relativ natürlich, glaube ich, passiert, wenn man die Gitarre in die Hand nimmt und man anfängt, im Wechselschlag zu spielen. Dass es halt passieren kann, dass man aus dem Unterarm oder beziehungsweise aus dem Ellenbogengelenk die Bewegung auszuführen und nicht aus dem Handgelenk. Das habe ich aber schon so oft gesehen bei Menschen, dass das zu Problemen führt. Es gibt wenige, sehr, sehr wenige Menschen, die damit, ich sag mal, gut klarkommen und gut spielen können. Mir fallen
Winnie Moore
zum Beispiel.
Genau. Aber kann er jetzt auch nicht mehr, ne, glaube ich.
Ja, ich glaube, bei Winnie Moore geht's noch. Ich glaube, wer sich halt wirklich viel damit kaputt gemacht hat, war Steve Morse.
Oh, stimmt.
Ich glaube, Steve Morse hat die Probleme bekommen. Kann aber, ich kenne mich zu wenig mit Steve
Morse. Aber Steve Morse hat ja auch eine völlig andere Pickhaltung gehabt. Ich glaube, das kam ja daher.
Das ist ja, der jeden Muskel angespannt, den es irgendwie im Unterarm gibt. Mhm. Nee, aber Winnie Moore ist zum Beispiel so einer. Also, es kann durchaus funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das aber funktioniert, ist bei vielen sehr, sehr gering, sage ich mal.
Besonders
also,
kontrolliert gesagt, halt. Ne?
Das ist genau,
halt
kontrolliert über mehrere Seiten, dass man unabhängig davon ist, wie viele Noten auf einer Seite ist, dass das ganz egal ist, ob die letzte Note auf einer Seite ein Runterschlag oder ein Raufschlag ist, dass das alles ganz egal ist. So, wenn es bei jemandem klappt, ey, dann sage ich Glückwunsch, cool. Und man keine Probleme hat. Aber die meisten, die zu mir kommen und sagen, sie haben Probleme im Picking und ich sehe, okay, sie picken aus dem Unterarm, sage ich, lass uns das erstmal verändern.
Ja, ja.
Warum ist das so? Weil dann wieder andere, ich sag mal auch, und das ist das Interessante, was ich neben der Biomechanik gelernt habe, andere verschiedene Theorien jetzt wirken, die einfach, ich sag mal, belegen, dass die Muskeln aus dem Handgelenk oder dass das Handgelenk per se einfach ein Muskel oder ein Gelenk oder ein Körperteil ist, der deutlich kontrollierter und deutlich funktionaler und effizienter eine Bewegung ausführen kann. Und ich habe das erste Mal gecheckt, relativ bald vor einem Jahr. Und das war dann auch so ein Funke, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss da mehr reingehen, weil das ist super spannend. Zwar sind das die sogenannten Motor Units und die Motor Neurons. Hm. Das sind, wenn wir jetzt, ich versuche es jetzt mal grob zu beschreiben. Wie gesagt, das Buch ist for free. Das ist, findet ihr, den Link dazu findet ihr auch hier unten. Das sollte man dazu sagen.
Ja,
das Buch ist komplett
wichtig.
Umsonst. Kann ich auch später noch was sagen, warum das umsonst ist. Aber da findet ihr das noch mal ein bisschen detaillierter. Aber grob zusammengefasst, wir haben unser Gehirn und von unserem Gehirn gehen die Nerven runter, unser Spinal Cord, das ist auf Deutsch der, oh Gott, die ganzen deutschen Begriffe, die kannte ich nicht mehr. Sag mal, bin ich blöd, das ist ja eigentlich ein Begriff, den man kennt. Spinal Cord auf Deutsch ist, gib mir eine Sekunde, jeder schreit wahrscheinlich gerade in dem Podcast, das Rückenmark. Genau, Rückenmark runter. So. Und von dort aus führen dann die Motor Units an unsere Muskeln ran und geben dieses elektrische Signal, diesen elektrischen Impuls vom Gehirn aus weiter. Hey Boys, zieht euch mal zusammen, macht die ATP-Generierung, strengt euch an, ihr müsst jetzt den Muskel anspannen, um eine Bewegung auszuführen. Weil das führt ja dann wieder, geht wieder weiter ins Gelenk und dadurch wird ja erst eine Bewegung. Finde ich, also ein Muskel ist ja eben nicht nur dazu da, um zu zeigen, wie muskulös man ist, sondern ist ja auch tatsächlich dafür da, um eine Bewegung auszuführen. So. Und die Sache ist halt eben die, wir haben verschiedene Muskeln in unserem Körper und diese Muskeln haben entweder Small Motor Units oder Big Motor Units. Und das bedeutet, diese Motor Units sind gekoppelt an den Fasern. Und jetzt gibt es Muskeln, die haben weniger Motor Units, aber eine Motor Unit hat mehrere Fasern, wo das Signal weitergegeben wird. Das sind die großen Muskeln vor allem in unserem Körper. Also die Muskeln, die wir brauchen, um kräftige Bewegung zu machen. Langsame, aber ausdauernde und kräftige Bewegungen. Wie zum Beispiel was hochheben oder was drücken oder mit den Beinen. Diese Muskeln haben eben diese Big Motor Units, wo du halt weniger Motor Units hast, aber diese umfassen mehr die Fasern, also mehr Fasern. Also weniger Motor Units, aber eine Unit umfasst ganz viele Fasern. Und dann haben wir die kleineren Muskeln in unserem Körper mit den Small Motor Units, wo wir zwar mehr Motor Units haben, aber jede einzelne Motor Unit umfasst weniger Fasern. Und dadurch sind wir in der Lage, einen Muskel dynamischer anzuspannen und muskelkontrollierter anzuspannen und sogenanntes Recruitment zu machen. Weil dadurch, dass ein Motor-Unit weniger Fasern umfasst, wir dadurch aber mehr Motor-Units haben, sind wir in der Lage, die Impulse an die verschiedenen einzelnen Fasern zu übertragen, sodass der Muskel viel gradueller angespannt werden kann. Man kann das mal grob zusammenfassen, dass man sagt, okay, starke Muskeln, da gibt's 0 und 100. So, also unangespannt und angespannt. Natürlich ist das in der Realität nicht so, aber mal, um das einfach mal, damit man sich das vorstellen kann, dass man das so sagt. Der Bizeps und Trizeps zum Beispiel, da gibt es unangespannt und angespannt. Und dann in den kleinen Muskeln, so zum Beispiel in den Extensor Digitorum in unserem Vorarm, das sind die Muskeln von unseren Fingern zum Beispiel, gibt es 0, 10, 20, 30, es gibt verschiedene Abstufungen davon. Und die sind einfach konzipiert und anatomisch so aufgebaut von ihrer Architektur, dass sie deutlich schneller kontrahieren und sich da deutlich schneller bewegen.
Gibt es dieses lustige Experiment, wenn du zum Beispiel einen Wassereimer siehst und du denkst, der ist voll, ne? Und du hebst den an, dann benutzt du dieselbe Kraft, als wenn er voll ist. Dir ist noch nie passiert, dass du irgendwas hochgehoben hast, wo du im Kopf gedacht hast, der ist schwer und dann hebst du ihn an. Oh.
Das Experiment kenne ich gar nicht, aber ja, macht ja Sinn, weil der Körper der bewusst darauf trainiert ist, so und so viel Kraft anzuwenden, um so ein Wassereimer aufzunehmen, obwohl er es gar nicht braucht. Der schnellste, was glaubst du, ist der schnellste Muskel in unserem Körper?
Schnellste Muskel?
Der am schnellsten eine Bewegung ausführen kann oder am schnellsten kontrahieren kann und wieder sich entspannen kann.
Gute Frage.
Das ist, ich löse es auf. Ja, löse mal auf. Ist der Muskel, den wir hier, ich weiß auch nicht, wie der auf Deutsch ist, aber der Muskel, den wir im Auge haben, dass wir blinzeln können.
Ach, krass.
Und bei dem ist es so, dass dort die Motor Units und die Motor Neurons ungefähr 5 Fasern umfassen. Und bei einem Bizeps und bei einem Trizeps kann das bis zu 1000 Fasern bei Motor Unit sein. Also man sieht die Korrelation, okay, hat ein Muskel weniger Fasern pro Motor-Unit, kann er schneller kontrahieren, kann er schneller die Bewegung ausführen und ausüben. Und vor allem halt auch präziser einfach, weil wir ihn präziser recruiten können. Das Rekrutieren, so nennt sich das in der Biomechanik, ein Muskel verschieden zu rekrutieren. Und dann habe ich halt gerade geschaut, was es so für Listen gibt, wo man weiß, okay, wie viele Fasern auf einem Motor-Unit ich sag mal, in gewissen Muskeln aufgefasst oder eingeteilt werden. Da gibt es keine hundertprozentige Zahlen, weil das kann von Mensch zu Mensch anders sein. Aber es gibt grobe Zahlen, die sagen, ey, okay, der Unterschied zwischen den Muskeln, die wir in unserem Unterarm haben, und das Handgelenk zu bewegen, die Motor-Units, die Fasern, die da umfassen, sind deutlich weniger als die wir im Bizeps und im Trizeps haben. Weil der Bizeps und der Trizeps ist halt von seiner anatomischen Struktur her natürlich dafür da, um Kraft auszuführen, um große, kräftige Bewegungen zu machen und nicht um präzise, kleine Bewegungen zu machen, vor allem das Gelenk dahinter. Unser guter Freund, der liebe Nico Schliemann, hat dazu in unserem Discord einen ganz guten Vergleich gebracht, den ich ganz schön finde. Versucht mal, einen Bleistift zu halten und zu malen mit aus dem Arm heraus oder halt eben aus dem Handgelenk heraus. Dann werdet ihr sehen, wie präziser es ist, aus dem Handgelenk was zu machen. Das Ganze ist
Ja. Direkt noch eine Frage. Gibt es denn für dich Fälle, wo vielleicht die Bewegung aus dem Ellbogen oder eher aus dem Ellbogen oder Unterarm vielleicht sinnvoller ist? Zum Beispiel Strumming?
Also es ist so, dass du kannst es prozentual ungefähr so einteilen, dass beim Strumming, dadurch, dass wir generell eine größere Bewegung haben, muss die Bewegung ein bisschen aus dem Arm kommen. Eine Armbewegung ist auch dann relevant, wenn es darum geht, zum Beispiel Saiten zu wechseln. Das, was ich dir vorhin gesagt habe.
Dass
es zum Beispiel dieses System gibt, dass wenn man ab, ich sag mal, 6 Noten pro Seite und man geht von einer, oder man hat eine Phrase, eine Sequenz, die 6 Noten pro Seite ist und ich gehe von der E auf die A-Seite, A auf D-Seite, D auf G-Seite und so weiter und so fort, dass ich da halt die Bewegung im Arm mitgebe oder mitmache, mit dazugebe, anstatt dass ich da aus dem Handgelenk in der Vertikale mich bewege. Die Hauptbewegung ist aber nach wie vor, ich würde sagen, prozentual am meisten Situationen aus dem Handgelenk heraus. Also auch beim Strumming bewege ich das Handgelenk. Natürlich deutlich größer als beim Picking oder auch beim Sweeping oder sonstiges. Auch bei so Sachen wie sorry, wenn ich blöd, nicht Alternate Picking, sondern Downpicking only. Also nur Downpick-Sachen zum Beispiel. Auch alles Handgelenk, nichts aus dem Unterarm. Weil es halt auch so viel Kraft kostet. Und viel Kraft
zerrt. Stell dir mal vor, du musst da Master Puppet spielen oder so.
Spielst alles aus dem Unterarm heraus. Aus dem Ellenbogen heraus. Das ist ja. Das heißt, da merke ich ganz, also das ist so der erste Fall, wo ich rangehe, wenn ich sehe, oder wenn ein Schüler zu mir kommt, sagt, er hat ein Problem mit Picking und ich sehe, er pickt aus dem Unterarm, dann ist das Erste, was ich versuche rauszukriegen. Und dann halt bewusst mit Übungen oder mit bewusstem Training wegzubekommen.
Hab ich noch eine kurze Frage. Was sind denn so diese typischen Fehler, die du siehst? Einen hast du ja gerade schon genannt, ne? Die typischen, die du bei deinen Schülern so beobachtest.
Ja, okay. Die 2 größten Fehler, die noch mit dazukommen, ist, dass du halt entweder in der Überdehnung bist von deinem Handgelenk in seiner Adduktion. Und zwar, dass es gibt das Prinzip der Joint Neutrality, dass halt unser Joint, also unser Handgelenk, im besten Fall so neutral wie möglich an der Gitarre aufliegen muss, damit wir keine Muskeln aktivieren, bevor wir überhaupt eine Note spielen. Das ist zum Beispiel so ein Fall, den ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und das kann halt auf der einen Seite passieren, dass wir zum Beispiel unser Handgelenk schon leicht abknicken, bevor wir anfangen zu spielen. Sei es, dass wenn wir in die sogenannte Flexion oder Extension gehen, das ist quasi, wenn ihr euer Handgelenk so vom Arm aus nach vorne und nach hinten bewegt. Oder sei es, dass ihr... Genau, das ist wie an der Tür klopfen, genau, sehr gut. Oder sei es, wie wenn ihr das schon leicht euer Hand in die Adduktion bewegt, das heißt hin zum, entweder zum Ulnarknochen oder zum Radialknochen hin bewegt, also so ein bisschen nach oben oder unten. Oder wenn ihr leicht in der Rotation seid, also leicht, ja, wie kann man das jetzt für Leute, die das nicht sehen, umschreiben?
Martin Friedman halt an.
Martin Friedman ist Extension.
Ah, ja, genau, okay, ist
Extension,
okay.
So. Was er macht. Genau. Flexion, nicht Extension, aber genau, rotieren ist letzten Endes, dass man das zur Seite halt bewegt, so nach links, rechts. Also wir haben quasi vorne, hinten Extension, oben, unten Abduktion und links, rechts ist quasi die Rotation. Und wenn man da von vornherein schon sehr in der, ich sag mal, die Hand so positioniert, dass Muskeln entweder schon leicht angespannt werden oder überdehnt werden, dann nimmt man sich da schon sehr viel potenzielle Energie einfach weg. Das kann auch schnell unterbewusst sein. Das ist bei mir auch so. Ich war viel früher viel stärker in der Rotation. Ich bin jetzt, versuche ich ja relativ deutlich paralleler zur Seite zu sein mit meinem Plektrum. Und ich war immer so in dieser sogenannten Downward-Pick-Standing-Haltung, also in Rotation gesprochen, in der Supination, dass der kleine Finger sich zum Körper, sag ich mal, so ein bisschen bewegt hat.
Das sieht man da ja auch viel, sehr stark. Ja, das sieht man ja auch viel in anderen Stilistiken wie Gypsy Jazz zum Beispiel. Ne? Da sieht das ja teilweise echt extrem aus, ne? Wie die Handhaltung da ist.
Ne? Die haben ja auch quasi sehr stark diese Flexion, wie Marty Friedman das genau. auch hat. Und wenn ich da dann schon sehe, okay, da ist schon ein leichter Knick drin, da ist schon eine leichte Dehnung drin, dann versuche ich die erstmal rauszubekommen, weil, wie gesagt, durch das leichte Überdehnen und des Muskels kannst du schon die Energie wegnehmen oder potenzielle Energie und auch in dem Sinne potenzielle Präzision und Geschwindigkeit. Und das nächste ist halt, dass zum Beispiel Muskeln unnötig angespannt werden durch unnötige Fingerbewegung. Dass wir zum Beispiel unsere Finger spreizen beim Plektrum spielen und dadurch den Extensor Digitorum im Muskel, so im Unterarm, so heißt der Muskel, anspannen. Und da ist eben, das kommt dann das Problem rein, dass je mehr Muskeln angespannt sind, je mehr Gelenke aktiviert werden, desto schwieriger ist es für unser Gehirn, die wichtigen Signale an die gezielt und fokussiert an die richtigen Muskeln zu geben. Das ist das Freedom of Degree Problem von Nikolai Bernstein, ein russischer, also der Erfinder des Biomechanismus quasi, der russischer Wissenschaftler, der aber dann nach Amerika emigriert ist, ich glaube in den 50ern oder in den 40ern. Und was wahrscheinlich, was quasi aussagt, je mehr Gelenke irgendwie aktiviert sind, immer wenn ein Muskel aktiviert ist, ist auch gleichzeitig ein Gelenk aktiviert, desto zerstreuter wird das Signal, was wir aus unserem Gehirn an den eigentlichen Muskeln senden wollen. Das heißt, ich möchte zum Beispiel ganz bewusst, oder ich brauche einen Muskel, um die Handgelenkbewegung zu aktivieren. Aber wenn ich jetzt meinen Finger ausspreize, kommt noch ein anderer Muskel auf einmal dazu, der aktiviert ist. Und das Signal, was ich dann an den Muskel geben möchte, der eigentlich nur für die Handgelenkbewegung zuständig ist, das wird dann abgestrahlt und abgestreut, sage ich mal, und abgelenkt von dem Muskel, der aktiviert wird, wenn wir unsere Finger auch noch
bewegen. Ja, da sind so viele Prozesse, die zu dieser Zeit stattfinden. Ne? Das muss ja auch alles irgendwie funktionieren. Ne?
Und da merkt man denkt dann halt vielleicht, okay, Es fühlt sich locker an, weil man das seit Jahren macht, aber das Gehirn fängt an zu vergessen, dass dieser Muskel aktiviert ist, aber zersträubt, also kriegt es dennoch nicht hin, die Signale fokussiert an den richtigen Muskel zu senden. Das ist die Problematik dahinter. Und das ist so das Zweite, wo ich immer sehe, wenn jemand seinen Finger sehr stark ausstreizt oder wenn der Finger, ich sag mal, am Korpus liegen bleibt, dann nimmt dir das auch die wichtigste oder viel, viel Potenzial von der wichtigsten Bewegung weg. Wir brauchen ja eigentlich nur zwei Bewegungen im Handgelenk. Nämlich wir brauchen nur diese sogenannte Abduktion und wir brauchen nur die Rotation. Die Rotation ist halt wichtig für den sogenannten Pick-Stand, dass wir von einer Seite auf die nächste kommen. Aber für die reine Alternate-Picking-Bewegung oder auch für die reine Picking-Bewegung itself brauchen wir nur die Wrist-Abduction, also das Inknicken nach wie hatte ich es genannt? Nach links, nach rechts? Nee, nach vorne, nach oben, nach unten. So habe ich es genannt. Genau. Im Buch seht ihr das ein bisschen detaillierter.
Ja, das ist einfacher, genau. Wie kann man denn beim Spielen merken, dass man nicht verkrampft? Oder hast du da einen Tipp oder eine Idee?
Also was ich immer ganz gerne mache, auch für die linke Hand, und bei der linken Hand mache ich das gerade auch so ganz viel, dass wenn ich wissen möchte, okay, wie bin ich eigentlich am unentspanntsten, nein, anders, wie bin ich eigentlich am entspanntsten beim Spielen, entschuldige, wie bin ich eigentlich am entspanntsten beim Spielen, ist, ich schüttel meine Hand aus. Ich schüttel meine Hand und meinen Arm für so wirklich 30 Sekunden aus, lass den da mal hängen und heb ihn hoch und guck, wie sind dann meine Finger positioniert. Mhm. Sind meine Finger so? Sind meine Finger so? Hey, meine Finger sind so. Also sind, jetzt, ihr könnt es halt nicht sehen, ja. Gott verdammt. Sind meine Finger gespreizt zum Beispiel? Sind meine Finger wie eine Faust? Nein, meine Finger hängen so runter. Was macht mein Handgelenk? Ah, okay, mein Handgelenk ist auch nicht so abgeknickt, ist nicht so in der Rotation, sondern ist eigentlich relativ gerade zum Unterarm hin und so Geschichten. Und dann versuche ich, diese Haltung zu nehmen, und wo ich mich auch wirklich dann in meinen Körper reinfühle und mal reinfühle, okay, bin ich angespannt? Nein, okay. Und versuche dann das Plektrum zu greifen und damit an die Gitarre und fange dann an mit einer langsamen Bewegung, auf einer Seite. Schaut mal ruhig auf meinen YouTube-Kanal vorbei. Ich habe da ein Video mit einem anderen Gitarren-Educator namens Matt Wright. Und was wir da machen, ist quasi eine Meditation. Dass der führt mich da ein bisschen durch. Das ist eine Guided-Meditation. Und da geht es darum, mal zu erfahren, welche Muskeln man eigentlich, oder mal ein bisschen innerhalb von einer Meditation zu spüren, okay, wo spanne ich einen Muskel an? Und das macht er sehr holistisch. Also das macht er auf den ganzen Körper. Er guckt dann halt wirklich, okay, kann ich spüren, ob meine Schultern angespannt sind? Kann ich spüren, ob mein Bizeps und Trizeps angespannt ist? Ob irgendwie die Brust verspannt, der Rücken, der untere Rücken?
Der Kiefer.
Solche Sachen, weil jede Form von unnötige Anspannung hat Auswirkungen auf unser Spiel im ganzen Körper. Das kann man da auch ab einem gewissen Punkt sehr holistisch betrachten.
Ich glaube, das kennt jeder, besonders wenn er mal live spielt. Ne? Es gibt da Leute, die sind sehr verkrampft und denken dann, warum klappt jetzt nichts mehr? Ne? Der Körper ist voller Spannungen. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, relativ normal.
Ja, das ist so ein Punkt, womit ich mich zum Beispiel aktuell beschäftige, ist dann halt, was hat Atmung zum Beispiel auch für einen Effekt da drauf. Da geht es in dem Buch jetzt noch nicht drum, weil da fange ich mich jetzt erst an zu beschäftigen, dass man halt mal ein bisschen nachguckt, okay, was hat Atmung für einen Effekt auf Muskelanspannung, auf Übersäuerung und den ganzen Kram.
Oh, da muss ich mal weiterleiten. Ich kenne da jemanden, der da sehr
viel ist. Sehr gut, sehr gut. Und auch, wie kann man mit Atmung dann auch wieder in die Entspanntheit zurückkommen. Weil man kennt es ja vom Spiel, man spielt langen Picking-Pattern oder irgendwie einen Riff und dann verspannt der Arm irgendwann. Wie kann man durch Atmung zum Beispiel wieder entspannt, eine entspannte Haltung gehen? Weil manchmal ist die Anspannung auch, so wie du es gesagt hast, eigentlich ist der Eimer vergleichend sehr guter, eine unnötige, dass der Körper vielleicht denkt, er muss sehr verspannen, um schnell zu spielen. Das ist vielleicht echt etwas, was so viele haben. Da hatten wir ja auch vorhin ja drüber gesprochen, dass man denkt, der Arm muss wirklich anspannen, um schnell spielen zu können. Muss er aber eigentlich gar nicht.
Das Paradoxe ist ja, ich finde diesen
Eimer-Vergleich sehr gut, ja.
Bei manchen Spielern sieht es fast auch so aus, ne? Deswegen, ob die jetzt die richtige Technik benutzen oder nicht, bei manchen Spielern sieht es halt so aus und das guckt man sich dann vielleicht unterbewusst so ab. Angenommen, man hat jetzt früher viel Winnie Moore geguckt. Ne, Winnie Moore ist ja bekannt, aus dem Arm zu spielen, und wenn man dann genau hinguckt, denkt man, oh, ich muss das auch so machen. Und wenn du das mal ein paar Jahre machst, besonders wenn du in deiner Entwicklung bist, ist das so in dir drin. Ne?
Ja, absolut. Also das ist so ein bisschen halt eben die Problematik, die wir in der Gitarrenpädagogik haben. Der Nico Schliemann hat es ja auch in unserer Lehrerfolge sehr schön erklärt, dass wir halt so Einzelfälle haben, individuelle Persönlichkeiten, die halt mit einer bestimmten Technik ein bestimmtes Level erreicht haben und Leute dann dies als Vorbild sehen. Und das, finde ich, ist
schwierig. Immer
das Schwierige, das Schwierige in der Pädagogik, Weil ich habe so vieles von sowas, also ich war ja auch riesiger Rusty Cooley-Fan. Mhm. Und ich habe es vom Unterarm natürlich auch.
Ach, der spielt ja auch aus dem Unterarm,
Jahren noch.
Ne?
Ja, vor ein paar Jahren noch. Und ich bin sowas von damit an die Wand gefallen, bis es hier halt wirklich dann, und das ist dann das Gefährliche, das sind halt Gelenke, die auch, also beim Ellbogen ist zum Beispiel das Problem, das ist ein Gelenk, was viel Belastung aushalten muss, was wir im Alltag sehr, sehr viel einfach belasten und benutzen. Wenn wir jetzt nicht den ganzen Tag auf unserem Arsch sitzen und nichts machen, so. Aber so im Alltag, man kommt meistens Kastenwasser tragen oder solche Geschichten. Das sind alltägliche Dinge, wo wir unser Ellbogengelenk halt einfach belasten. Das heißt, da ist schon mal anfällig für Verletzungsgefahr. Daumengelenk ist zum Beispiel das nächste Thema. War ein ganz interessanter Gedanke, den wir auch in unserem Discord hatten. Dass jemand gefragt hat, naja, okay, aber ist das Daumengelenk sogar nicht noch präziser als das Handgelenk? Und dann ist das Problem im Daumengelenk, das ist dann jetzt wieder so klein, dass du da kaum Kontrolle drüber hast, in welchem Grad du das bewegen kannst. Der Handgelenk ist halt die perfekte Mischung zwischen, es ist nicht zu groß, um zu viel Energie zu verschwenden, aber es ist auch nicht so klein, dass du keine Kontrolle mehr auf die einzelne Bewegung, Ablauf mehr hast, weil da die Bewegungsablauf so klein ist dann. Aber auch der nächste Punkt ist, dass das Daumengelenk auch wieder dann dadurch, dass das so klein ist und auch in unserem Alltag auch sehr oft belastet wird, allein durchs Handy, die Swipe-Bewegung ist immer die, das ist der Daumenkiller, nenne ich das, auch eine Bewegung ist, die halt einfach sehr anfällig ist für Verletzungsgefahr. So, und da ist das Handgelenk halt einfach, muss man Handgelenk mal küssen. Handgelenke sind super.
Hast du da denn Tipps, wie man da so ein bisschen aufpassen kann, um keine Verletzungen zu bekommen? Gerade wenn man sowas übt? Oder hast du,
ja, natürlich.
Ist immer schwierig, also,
ist immer schwierig als Außenstehender. Ich glaube, eigenes Körperbewusstsein zu bekommen, ist sehr, sehr wichtig. Ich habe, glaube ich, Glück, dass ich jetzt zum Beispiel, ich persönlich, nicht so viel mit Verletzungen zu tun hatte. Also ich habe schon manchmal meine Sehnscheidenentzündung, aber das kommt dann nicht vom Gitarre spielen. Das kommt dann vom am Computer zum Beispiel sein.
Ja, mit der Maus.
Zu lange zocken mit der Maus oder wenn ich zu lange Video editiere, mehrere Tage, stundenlang Videos editiere, dann merke ich das. Ich muss auch sagen, ich habe auch hier nicht echt den besten Platz, wo ich Video editiere, weil ich sehr so hänge und mein Arm ist sehr weit oben dann, weil ich sehr unter dem Tisch hänge, wenn ich Videos editiere. Das ist auch nicht so gut. Und halt vor allem viel Handy. Also wenn ich am Handy swipe und scrolle, das ist einfach echt der Tod für ganz viele Sachen. Aber was ich so für mich gemerkt habe, ist zu hören auf den Körper, okay, wenn es weh tut, versuchen zu reduzieren, versuchen still und ruhig zu halten, sich auch keine Panik machen. Es ist auch oft was bei mir zumindest, oft was Psychosomatisches, dass wenn ich gestresst bin, wenn ich in Panik bin oder sonstiges, dass das auch Auswirkungen auf meine Sehnen hat, zum Beispiel vom Schmerz her. Und halt da mal, manchmal auch so ein bisschen, wenn ich wirklich merke, okay, jetzt ist es echt schlimm, dann mache ich sogenannte Trigger-Point-Behandlung. Das heißt, ich drücke quasi in die Sehne rein. Das ist sehr schmerzhaft.
Ja, aber das
hilft. Aber da ist zum Beispiel, es ist so ein Knoten im Sehnen, den du dann dadurch lösen kannst. Und das ist aber auch eine Sache, wenn du die gemacht hast, musst du danach wirklich mal 10 Stunden deine Hände ruhen lassen. Also am besten vorm Schlafen gehen oder so. Aber wirklich so, dass du da echt mal lange massierst, lange Triggerpoint-Behandlung und dann nicht weiter belasten für einen längeren Zeitraum. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach echt in seinen Körper reinhören und auch hören, okay, wann fängt's an?
Eigentlich schickt er schon Signale, ne?
Er schickt, genau, aber ich finde es, ich erinnere mich an unsere Folge, die wir mit Christian Münzner hatten über falsches Üben. Und da hat Christian zum Beispiel gesagt, man muss den Unterschied erkennen zwischen arbeitet der Körper oder tut das weh. Dass man diesen Unterschied merkt. So wie beim Sport auch, wo man ja auch irgendwie checken muss,
arbeite
jetzt mal gerade mein Körper oder übertreibe ich es gerade. Und dass man halt nicht dazu neigt, irgendwie gewisse Dinge einfach zu übertreiben. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, ich kann mir vorstellen, kann ich jetzt nicht für die Hand für ein Feuer legen, da habe ich jetzt keine Nachweise oder keine Theorien oder sonstiges, aber ich kann mir vorstellen, dass hast du eine Technik, die unangespannt ist, die relaxed ist, die nicht so viele Gelenke belastet auf einmal, die nicht so viele Muskeln aktiviert auf einmal, glaube ich, ist das Risikopotenzial, dass du dir wehtust, relativ gering. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, sehr gut. Für dein Buch, gab es da Kritik? Hast du irgendwas
erfahren? Jein. Also, einer in unserem Discord hat gefragt, ihm fehlt die emotionale Intelligenz beim Spielen, aber da habe ich auch schon da geschrieben,
das hat damit nichts zu tun.
Das sind bewusst Dinge, die ich weggelassen habe. Alles, was mit Emotionen oder Musik zu tun hat, das finde ich, hat da in dem Fall kein Platz. Da gibt es keinen Platz für sowas.
Nee. Das ist wie ein Werkzeug,
Ja.
Ein Werkzeug hat auch keine Emotionen.
ein Typ auf YouTube hat gemeint, dass das Quatsch ist, dass mir das was hilft, weil ich ja nicht gut spielen kann. Also er hat so, ich habe ihm dann auch gesagt, Digga, das ist so voll das Ad Hominem-Argument. Und er hat gemeint, nee, das ist kein Ad Hominem-Argument. Und es ist mir oft so, das Argument, wie bestes Beispiel ist, wenn ich sage, wenn ich fett bin, und ich bin fett, und ich sage, Zucker ist böse, und dann sagen die Leute, naja, Zucker kann ja nicht böse sein, was hat der denn mit zu sagen, der ist ja fett. So, dass du halt ein Argument versuchst zu schwächen anhand von der Person und nicht am Argument selber. Und das hat er versucht, indem er halt gesagt hat, aber dein Spielen ist ja nicht gut, und hier, da habe ich dein Video in Slow Motion gesehen, und da hast du nur 5 Noten und nicht 6 Noten gespielt auf 130 BPM, bla bla bla.
Ganz ehrlich, wenn du solche Kommentare bekommst, dann weißt du, du hast was erreicht. Gibt immer Neider.
Das kann man so sehen, ja. Nee, kurz mit ihm versucht, das aufzuklären, aber dann irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, ich fahre da gegen eine Wand. Gestern habe ich tatsächlich sehr, sehr gute Kritik bekommen, die ich auch jetzt realisieren werde. Ich arbeite schon an der nächsten Iteration von dem Buch. Cool. Und zwar von meinem Bruder.
Ah, nice.
Wir hatten Familienbesuch gehabt, beziehungsweise er war hier bei uns mit seinem Sohn und seiner Tochter und so, sein Sohn, seiner Frau, Entschuldigung, und wir hatten ein bisschen drüber gesprochen, und er ist halt jemand, der sich mit wissenschaftlichen Arbeiten auskennt. Ich, wie gesagt, nicht. Ich habe keinen wissenschaftlichen Background. Ich habe Musik studiert, ja. Ich weiß, wie Tonleiter funktioniert, aber ich habe keine Ahnung, wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Und er hat halt Doktorarbeit geschrieben, hier Papers gemacht und so weiter und so fort. Weißt du, er kennt sich damit aus. Und da ging es gar nicht um das Inhaltliche, sondern es ging um das Formelle. Tatsächlich. Also die Form, wie ich das geschrieben habe und wie ich so manche Sachen zusammengesetzt habe. Man muss dazu sagen, und das sage ich auch im Vorwort von dem Buch, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, ich habe das Buch nicht geschrieben, das hat ChatGPT geschrieben. Mhm. Ich habe die Recherchearbeit gemacht, ich habe die Quellen rausgesucht, ich habe den Input gegeben, das in die Sprache umgesetzt hat ChatGPT, weil halt einfach Englisch ist nicht meine Muttersprache. Das hat so viel Zeit gekostet, da hätte ich wahrscheinlich auch die Lust daran verloren. Beziehungsweise ich kann auch einfach nicht gut schreiben. Ich bin nicht sehr gut im Schreiben, so. Und ChatGPT hat mir einfach wahnsinnig geholfen. Und da hat er natürlich ein paar Dinge angebracht, wo er gemeint hat, ja, das kann man noch ein bisschen verschönern, dass so manche Bullet Points aufgelistet sind, einmal mit Punkten, dann das nächste Mal mit 1, 2, 3, so ein paar formelle Sachen. Aber er hat auch gemeint, das fand ich ganz interessant, inhaltlich hat ihm so ein bisschen das Narrativ gefehlt, was eigentlich meine Kernaussage jetzt letzten Endes ist. Und ich habe eigentlich beim Schreiben ganz bewusst versucht, meinen Narrativ wegzulassen, weil ich es ja als wie ein wissenschaftliches Werk behandeln wollte. Und dann halt eben eigene Meinungen so gut wie es geht wegzulassen. Aber da hat er auch gesagt, es ist schwer, das als rein wissenschaftliches Werk zu sehen, weil ein rein wissenschaftliches Werk hat noch mehr arbeitet mehr mit Peer Groups, also mit Vergleichen und mit Umfragen und mit wirklich analysieren und so weiter und so fort. Dann hat er gemeint, es ist aber nicht schlimm, gibt's ja auch in der Physik und so weiter und so fort, dass du Theorien aufbaust oder Theorien zusammenfasst in einem Werk, in einem Buch. Aber dann ist es vollkommen okay, auch dort ein bisschen seine eigene Meinung und seine eigene Narrative und seine eigene Richtung mit reinzubringen. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dran am Arbeiten, dass ich noch vielleicht mit einer eigenen Sprache dann eben außerhalb von ChatGPT versuche, meinen eigenen Fokus mit reinzubringen, also zu gucken, was will ich eigentlich aussagen, was will ich eigentlich bringen, und dort die Sprache und das Geschriebene noch ein bisschen anpasse und noch ein bisschen optimiere. So, und das fand ich ganz interessant und ganz spannend, und da gehe ich jetzt als nächstes drauf rein. Also es ist gar nicht so das Inhaltliche, sondern halt eben, wie gesagt, die Form, wie ich das geschrieben habe.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Nice.
Wie gesagt, oder auch, wo man Quellen eigentlich wirklich hinsetzt, oder wenn ich was zitiere, wie ist das mit der Quellenarbeit? Sowas kriegst du halt, weißt du, wo lernt man sowas? Also wenn du jetzt nicht in einem wissenschaftlichen Kontext arbeitest, das habe ich in der Uni nie gelernt, weil ich das in der Uni nie machen musste. Mhm. So in der Uni musste ich Bebop spielen. Und ich musste nicht Leute rezitieren und so. Aber deswegen finde ich, das ist auch eine spannende Reise. Und das ist eben auch der Punkt, um das auch nochmal dazu zu sagen, weswegen das Buch zum Beispiel umsonst ist. Weil,
das wäre meine nächste Frage gewesen, genau.
Genau, weil es halt einfach, zum einen ist mir wichtig, dieses Wissen frei zu teilen. Ich möchte da keine Paywall hinter haben. Ich möchte nicht, dass das mein Secret ist, was keiner erfahren darf. Ich möchte, dass jeder von so einem Wissen, was ich mir da jetzt erarbeitet habe, irgendwie auch profitieren kann oder nicht profitieren kann. Also ich möchte, dass jeder Mensch Zugang auf dieses Buch hat. Und auf der anderen Seite, genau, finde ich es schwierig, Geld für etwas zu verlangen, wo ich sage, da habe ich jetzt nicht so... Ja, zum einen, da hat mir die KI geholfen. Ja, okay. Wird auch bald hier in unserem Podcast ein spannender Punkt werden. Ja. Ich sage nur Henning Pauli. Ja. Ja, wo ich halt einfach keine Expertise drin habe in das Umsetzen von sowas. Wenn ich jetzt einen Videokurs mache, dann weiß ich, wie man editiert. Ich weiß, wie man professionell was zusammensetzt. Ich weiß, wie ich professionell Übungen aufnehme und so weiter und so fort. Da kann ich Geld für verlangen. Hier hatte ich ein ganz schlechtes Gewissen, für sowas Geld zu verlangen, weil eben da viel auch noch Bearbeitungsbedarf da ist, natürlich, wie gesagt, von der Form, weil die Erfahrung nicht da ist, weil das halt auch für mich eine Reise ist. So.
Und aber sowas gibt es halt noch nicht, ne? Ich meine, du hast ja auch was geschaffen damit, ne? Also in dieser Form, ja, ne?
In dieser Form.
Für dieses Thema.
Ist es halt auch. Ich weiß, ich wollte jetzt halt auch nicht irgendwie monatelang, dass Leute das gegenkorrigieren und gegenlesen. Ich bin ein Typ, der gerne was macht und dann auch veröffentlicht und raushaut. So. Und dann im Nachhinein daran wächst und sich weiterentwickelt. Weswegen es davon ja auch zweite oder dritte Fassungen geben wird, wo ich halt eben Sprache und Form und so weiter ein bisschen anpasse. Vielleicht auch hier und da ein bisschen was Inhaltliches hinzufüge oder ein bisschen verändere. Das heißt, es soll auch so ein Langzeitprojekt sein. Und es soll vor allem aber auch ein Projekt sein. Und das ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Das sage ich auch dem Buch, was darüber anregen soll, zu kritisieren. Das Buch ist auch dafür da, dass Leute das auch hinterfragen, kritisieren oder auch anders betrachten, solange wir einen gewissen wissenschaftlichen Konsens halt beibehalten und einen gewissen wissenschaftlichen Dialog beibehalten. Ich finde es halt schwierig, mit sowas zu diskutieren, wenn man dann halt eben mit dieser der und der Gitarrist macht das so und so Argumentation kommt. Ja, das finde ich ist einfach ein schwaches und ein unpassendes Argument. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand hingeht und das durchliest und sagt, er hat Ahnung von Medizin, er hat Ahnung von Biomechanik und so weiter und so fort und dann zu mir sagt, hey, guck mal hier hast du die Theorie ein bisschen falsch verstanden, kann man so nicht aufs Gitarrespielen übertragen oder hast du dort ein bisschen anders gesehen oder ein bisschen fehlinterpretiert, hey, ich würde euch umarmen und küssen und sagen Dankeschön, weil das hilft ja mir, noch mehr zu lernen, und es hilft ja vor allem der Community dadurch, genau, noch mehr zu lernen und zu verstehen, weil es halt in dem Bereich eben noch nicht so viel gibt an der Gitarre und Gitarre da ja eh, wie wir ja auch schon hier besprochen haben, oft genug im Podcast, ein sehr schwammiges pädagogisches Feld halt leider Gottes ist. Deswegen bin ich da super offen für konstruktive, inhaltliche, wissenschaftliche Kritik und bitte nicht, der Gitarrist macht das auch so und so. Das bitte nicht, ja, bitte. Nee, bitte, alle Zuhörer da draußen, bitte. Ich muss mich jeden Tag damit auseinandersetzen. Ja, ich würde gerne mal Leute einfach mal haben, die wirklich sagen können, hey, komm, hier, schau, das ist das Prinzip. Bam, 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 hier sind die Fakten, bliblablub. Boah, das wäre geil, das wäre toll. Aber ey, deswegen wollte ich auch damit rausgehen. Deswegen war es mir auch wichtig, das jetzt zu veröffentlichen.
Ich finde das super.
Weil dann vielleicht Leute auch darauf kommen und sagen, hey, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich, aber ich kenne mich dort aus, da schauen dir das mal an. Mhm. So. Deswegen war mir das jetzt auch wichtig, auch obwohl es vielleicht ein roher Zustand ist und von der Form halt wirklich sehr ChatGPT-mäßig ist, aber dass man das halt mal raushaut und dann halt an dessen weiterentwickeln kann.
Ich wollte gerade sagen, alleine, du kannst dich ja dadurch nur weiterentwickeln, wenn du dich mit etwas auseinandersetzt, genau, ne, dann forscht und dann ausprobierst, du wirst dran wachsen. Ne? Das ist das Gute.
Und ich sehe da auch nicht das Problem drin, weil ich habe jetzt auch schon manchmal gehört, das war noch bevor ich das Buch rausgebracht habe, aber wo ich ein bisschen in Konversation mal erblicken habe, dass ich mich damit auseinandersetze, dass Leute halt gesagt haben, ja, aber wozu braucht man denn das Wissen? Ist es dann wirklich wichtig zu wissen, wofür der Muskel da ist? Und auf der einen Seite denke ich mir, nee, es ist natürlich nicht so, natürlich ist es, aber gerade für Pädagogen finde ich das super, super hilfreich, einfach auch so ein bisschen zu wissen, was passiert
im Körper. Ja, wie willst du deinem Schüler das denn vermitteln, wenn er dich was fragt? Das ist doch super, wenn du darauf eine Antwort hast.
Genau, du kannst so viel auf so viele verschiedenen Ebenen an deinem Schüler eingehen als Pädagoge. Aber das nächste ist natürlich, also ab sofort, das verspreche ich jetzt hier in diesem Podcast, werde ich die Klappe darüber halten, wenn irgendwelche Leute ankommen und sagen, ja, hier in meinem Volume Putty, da habe ich die und die Ohm-Zahl gegen das und das getauscht oder irgendwie so. Wenn jemand mit Elektrotechnik ankommt und sagt, das wird ein bisschen seinen Ton verändern, das habe ich ja früher immer ein bisschen belächelt. Nein, ab sofort halte ich die Klappe darüber, weil ich finde es geil, weil ich mache dasselbe. Das ist ja quasi dasselbe halt nur mit Muskeln halt, und mit Technik. Genau. Es ist halt ein sehr, sehr tiefgehendes, ich sag mal, Feld, so. Frage ist, braucht man das? Muss jeder für sich selber entscheiden?
Hey, am Ende bringt
schadet,
es dir was?
Schadet das Wissen? Genau, schadet das Wissen?
Nein, natürlich nicht.
Nein, genau. Weil es ist genauso wie mit dem Ton oder mit allem anderen auch, wie manche Leute ganz genau die Impedanz von einem Amp mit Distorted-Pedal, ihr wisst, ich kenne mich da nicht so aus, aber da schadet es auch nicht. Und Wissen schadet in meinen Augen nie.
Absolut.
Nee. Aber irgendwie sind wir Gitarristen ganz gerne mal dazu gepolt. Wissen. Ja, weil ne, das Ding ist halt, ey, man muss mal ein bisschen von der Seele auch reden, weil das Ding ist halt, Wissen demystifiziert halt auch. Und
oh, ja.
Gitarre ist halt ein extrem romantisiertes Instrument. Irgendwie immer noch streckenweise in den Köpfen von den Leuten. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil das lässt Entwicklung manchmal nicht zu. Das lässt progressives Denken auf so einem Instrument manchmal nicht zu, weil man halt in seinem dann doch konversativen, romantisierten Denken irgendwie im Kopf, da möchte ich auch festhalten, so an diesem, der Gitarre, das Instrument der Freiheit und des Ausdrucks und hat man ja, das ist der nächste Punkt. Ja. Nur weil man weiß, wie der Körper funktioniert, wie eine Technik funktioniert,
das es hat erweitert keine, ja nur, es schränkt dich doch nicht ein, im Gegenteil.
Es ist dasselbe wie Musiktheorie.
Ja.
Es ist dasselbe wie Musiktheorie, das sind Dinge, die dich von deinem Ausdruck und von deinem musikalischen Können ja nur weiterbringen können und nichts verhindern. Und man muss sich, ich höre mir dann ganz oft so, okay, solche Herangehensweisen zerstört individualisiertes Denken oder es zerstört ein individualisiertes Bewusstsein. Nee, es gibt aber auf der anderen Seite jedem Menschen das, ich sag mal, das gleiche Wissen an die Hand, um eine Technik aufzubauen, um sich letzten Endes musikalisch ausdrücken zu können, anstatt das als, und es geht weg von diesem, jo, die einen haben halt Glück, dass die relativ schnell, seitdem sie
oder die Gitarre in der Hand hatten,
eine Technik, ne? oder auch Talent in Anführungsstrichen, genau, dass sie relativ schnell eine gewisse Technik aufbauen, die sie nutzen können, um ihr musikalischen Ausdruck zu arbeiten. Und andere brauchen Jahre, um eine gewisse Technik zu arbeiten. Und so kann man das ja mal ein bisschen gleichsetzen, sodass jeder letzten Endes an dem arbeiten kann, was wichtig ist, nämlich an Musik machen. Genau. Und keiner mehr blockiert das von, ah, scheiße, ich krieg dieses Lick einfach ja, nicht hin.
Oder meine Technik. Kann ich nicht spielen.
Ich kann das nicht schreiben, kann nicht spielen. Dasselbe gilt ja auch wie für die Musiktheorie. Also, dass das, ich finde, dass solches universelles Lernen und universelles Herangehen an Pädagogik vor allem individualistische, ich sag mal, Art und Weisen fördert, weil es nämlich den individualistischen Ausdruck fördert, weil es nämlich die Barrieren, ich sag mal, die Barrieren wegbringt, wegmacht, dass die Leute halt gar nicht mehr diese Barrieren haben, technisch nicht in der Lage zu sein, etwas zu spielen. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Hundertprozentig. Ja, ist so.
Okay, mein Kopf. Aber das ist so. Eben dieses, das ist auch natürlich so ein Wissen demystifiziert und deromantisiert. Und da haben manche vielleicht ein bisschen ein Problem mit. Das finde ich aber schade, ich persönlich, weil ich bin immer ein Mensch, der irgendwie mehr dazulernen will, sich verbessern will.
Natürlich, absolut. 100%.
Und auch dort, das ist auch so der nächste Punkt. Okay, kann man solche Methoden auf jeden Menschen übertragen? Oder wann führt individuelle anatomische Gegebenheiten, wann haben die eine entscheidende Rolle? Und da würde ich sagen, zu 80% kannst du all das, was ich dort in diesem Buch sage, auf jeden Menschen übertragen, weil wir nämlich auf einer Ebene und auf einem Level sind, wo wir alle Menschen auch gleich sind. Wir alle haben dieselben Muskeln, wir alle haben die Art und Weise, wie unser Gehirn die Signale an die Muskel weitergeben, ist bei uns Menschen auch gleich, wie die Motor Units, Motor Neurons funktionieren, wie die Fasern funktionieren, das ist alles gleich.
Es wird natürlich Leute geben, die sagen, das ist nicht so, aber das ist dann ja auch oft so, man übt was und man denkt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, weil... Das ist immer so diese Ausrede. Ne?
Genau. und es gibt natürlich, es gibt dort, wo Anatomie anfängt, hat vor allem was mit der Länge der jeweiligen Gelenke und auch der jeweiligen Extremitäten zu tun, die an diesem Gelenken dran sind. Das heißt zum Beispiel Länge der Finger und Länge der Arme vor allem. Aber auch dort, wenn man gewisse Regeln beibehält, kann man sehr viel kompensieren. Also zum Beispiel habe ich einen Schüler, der ist professioneller Gitarrist, schon seit 30 Jahren, so spielt in vielen Coverbands, leitet hier in Frankfurt die größte Coverband und so, ist auch in der Szene ein sehr bekannter Gitarrist. Und der kam irgendwann mal zu mir, hat gemeint, ey, mein Picking ist grauenhaft, lass mal was machen. Und der hat einen geilen Ton, geilen Sound, der müsste es nicht machen, aber er hat Bock drauf, er will das halt können, er will halt so ein paar Picking-Licks endlich mal spielen können. Und er hat halt sehr große Arme. Der hat so Paul-Gilbert-Arme und Paul-Gilbert-Hände. Für die linke Hand gut, der hat von vornherein eine sehr sehr, sehr gute linke Handtechnik. Für die rechte Hand, da muss man dann halt eben ein bisschen gucken, wie man gewisse Dinge justiert. Oder aufgrund von dessen, warum, weil er so große Arme hatte, hat er sich halt eine schwierige Technik angewohnt. Aber wenn man zum Beispiel eine Regel folgt, wie diese Neutral Joint Position, dann kann man da einfach auch mit jeder Anatomie ein bisschen die Körperhaltung anpassen. Das heißt zum Beispiel, dass das Ellenbogengelenk im 90-Grad-Winkel ist. Also, dass du zwischen Unterarm und Oberarm 90-Grad-Winkel hast und nicht dort zu sehr in der Streckung oder in der Dehnung bist. So, dass auch, wie gesagt, das Handgelenk, wie ich es vorhin gesagt habe, einfach so positioniert ist, dass du nicht unnötig etwas anfasst. Da fängt dann anatomische Begebenheiten an, aber da gibt's auch Lösungen für letzten Endes. Ich glaube aber, dass anatomische individuelle Begebenheiten ein größeres Problem in der linken Hand sind, als meiner Erfahrung nach in der rechten Hand. Weil die rechte Hand ist ja auch vom Bewegungsablauf deutlich weniger komplex als die linke Hand. In der rechten Hand machen wir rauf, runter. Ja. Solange wir jetzt nicht Matteo Asato heißen. Aber wir machen rauf, runter und in der linken Hand machen wir halt linker Finger, Mittelfinger, hier Zeigefinger, kleiner Finger, Mittelfinger, Ringfinger. So, ist natürlich ein bisschen komplexer von der Bewegung her. Aber deswegen meine ich, wie gesagt, dass nach wie vor auch dort ist diesen individuellen anatomischen Punkt halt eben ein bisschen aushebelt. Man dadurch in der Lage ist, halt eben pädagogisch sowas an alle anwenden zu können. Und das ist doch, finde ich toll. Das Mega. Ist für jeden Menschen gilt so, ja.
Also, ladet es euch runter. Wo kriegt man das denn? Auf deiner Website?
Auf dem Link, der hier wahrscheinlich in der Beschreibung drin ist. Ich habe ja so gar keine Webseite tatsächlich. Oder was? Halt auf dem, ja. Oder halt in dem YouTube-Video, wo ich darüber spreche. Aber ja, am einfachsten, wo ihr jetzt eh schon hier im Podcast seid, geht dann auf den Link in der Beschreibung. Geht währenddessen gleichzeitig noch auf den Link von unserem Discord-Kanal. Werdet Teil unserer Discord-Community mit monatlichen Challenges und musikalischem Austausch. Und klickt dann auch nochmal auf die Umfrage, damit sich das gelohnt hat, dass der liebe Justin aus Versehen für ein Jahr das Umfrage-Abo gemacht hat und nicht für 3 Monate. Und ruckzuck 300 Euro weg waren, dass sich das auch lohnt für den Justin und ihr uns helfen könnt, den Podcast für euch noch mehr zu verbessern und individuell anzupassen. So. Gibt's denn sonst noch was letzten Endes, was du fragen wolltest, Fabian? Ich gehe auch noch mal kurz durch unsere Notizen.
Ich schau noch mal, ich habe mir auch ein paar Fragen notiert, aber ich glaube, das ist das Wichtigste.
Bevor es noch irgendwas gibt, was ich vergessen habe, wo ich sage, das muss gesagt werden. Kritik, KI haben wir über Gitarre, genau, Theorien, bla bla bla, alles gut,
Ich glaube, das war's.
Ah ja, sehr gut.
Nice.
Dann, jetzt kommt doch der Robin.
Gegen Ende. Ja, nice.
Warte, dann lassen wir doch nochmal kurz den Robin auch hier rein. Hallo Robin, willkommen bei Let's Talk Guitar. Und auf Wiederhören. Wie bitte?
Nehmt ihr auf.
Nee, wir sind schon fertig.
Ja, wir sind durch jetzt.
Jetzt sind wir durch.
Habt ihr meine wunderbare Frage beachtet?
Deine Frage? Nee, ich glaube, die haben wir nicht gesehen in unserem Redefluss. Dann sag uns doch mal deine Frage.
Ja, meine wäre jetzt gewesen, ich hatte beobachtet beim Rockharz, wie die Gitarristen spielen. Und die wirklich ein bisschen, ich sag mal, schrediger unterwegs waren, haben eigentlich immer ein bisschen gewechselt zwischen Rhythmus und schreddigen Spiel. Das heißt, die haben eine andere Haltung gehabt beim Rhythmusspiel als beim Solieren. Mhm. Und das fand ich sehr spannend, weil die dann beim Rhythmusspiel anscheinend nicht die Präzision brauchten, aber eher die Ausdauer und dadurch halt andere Muskeln anscheinend genutzt haben. Mhm. Das ist mir bei einigen aufgefallen, ne? So, aber allerdings Hermann Lee hat durchgezogen und hat immer alles präzise aus dem Handgelenk gemacht.
Ja, würde ich auch so machen. Würde ich von nicht empfehlen, verschiedene Techniken für verschiedene Dinge zu benutzen. Aufgrund dessen zum einen eine gewisse Ausdauer hast du aus dem Arm nicht. Dann lass uns das jetzt noch am Ende schnell machen.
Ja, genau.
Eine gewisse Ausdauer hast du nicht wirklich aus dem Arm, hast du aus dem Handgelenk eh mehr. Auf der anderen Sache, es hat eine Handsynchronisationsproblematik, wenn du anfängst, verschiedene Techniken für verschiedene Situationen, für verschiedene Tempi zu benutzen, weil dein Gehirn muss immer die Bewegung berechnen. Und wenn wir immer eine andere Bewegung ausführen für andere Tempi, dann stört das dem Computer in unserem Kopf, der die Synchronisation berechnet. Ich habe auch früher eine andere Technik gehabt, wenn ich schnell gespielt habe, als wenn ich langsam gespielt habe. Bei mir ist es halt der Daumen, der eingeknickt ist, als ich schneller gespielt habe, als wenn ich langsam spielte. So, und dadurch zum einen konnte ich nie so eine richtig gute Handsynchronisation aufbauen. Das ist ja das, woran ich jetzt in den letzten Jahren stärker arbeite. Und zum anderen gab es dieses Tal. Das Tal des Tempos, in dem ich nicht spielen konnte. Ich konnte manche Licks langsam spielen und ich konnte manche Licks, also dasselbe Lick, super schnell spielen. Aber nicht dazwischen. So.
Ekelhaft im Mitteltempo.
Genau, das Mitteltempo,
weil dort
sich die Technik quasi verändert hat und das ist halt blöd. Deswegen versucht eine konstante Technik für alle Situationen zu haben, ganz egal, ob ihr Schlager oder Thrash Metal spielt. Immer aus dem Handgelenk.
Ja, ist mir aufgefallen. Also die, die es ein bisschen mehr drauf hatten, sind auch bei einer Handhaltung geblieben tatsächlich.
Ja. Cool, sehr schön. Dann, nice. Ja, wir haben alles gesagt mit dem Discord, mit der Umfrage. Ja. Dann bedanken wir uns fürs, danke Fabian fürs Podcasten, danke Robin fürs Podcasten.
Gerne.
Und dann danke an unsere Zuhörer da draußen. Geht gerne ruhig auf iTunes, Spotify oder sonstiges. Lasst eine 5-Sterne-Review da und vielleicht auch einen netten Kommentar. Wir sehen uns in unserem Discord-Server. Wir wünschen euch viel Spaß beim Üben und Tschüsseldorf.